herzlich willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem liebsten Hochzeitspodcast der Welt.
Absolut.
Und dem besten sowieso auch.
Okay.
Ich bin Stella Löw, nicht von SL Make-up and Hair, und bin heute hier wie immer mit
Dennis Krischka. Ich bin Hochzeitsfotograf. Hallo.
Hallo. Und heute geht's in dieser Folge um Dennis und mein absolutes Lieblingsthema: Essen.
Essen. Essen ist super.
Genau. Und dafür haben wir einen Experten uns eingeladen, der uns ein bisschen in die Materie des Caterings für Hochzeiten einführen wird. Stell dich doch mal vor.
Ja, hallo Lieben, ich bin der Georg.
Hallo Georg.
ich bin der Geschäftsführer der Firma Sinnesrausch. Wir haben zwei Segmente. Wir haben einmal den Bereich Catering und einmal den Bereich Kochschule. Auf die Kochschule würde ich jetzt nicht zu sehr eingehen und euch damit langweilen, aber auf jeden Fall auf das Thema Hochzeitscatering. Genau, wir machen Folgendes. Wir realisieren Hochzeiten als Caterer. Wir betreiben, betreuen die halt auch als Mitveranstalter, helfen eigentlich bei allem, was irgendwie vonnöten ist. Wir haben so ein paar Qualitätsmerkmale, die uns eventuell von anderen Caterern unterscheiden. Wir sind nicht die klassischen Caterer, die im Prinzip, ja, den Kunden, den Gästen, den Brautpaaren Bankettmappen rausschicken, in denen die Multiple-Choice-mäßig irgendwas ankreuzen können.
Ja.
Sondern unser Steckenpferd ist, dass wir die Veranstaltung maßgeschneidert machen. Das heißt, wir passen alles komplett auf Maß an. Es wiederholen sich selten Veranstaltungskonzepte, da wir nicht nur den Ablauf personalisieren, sondern halt eben auch die Speisen, die Art und Weise, wie man etwas serviert. Genau. Wir haben halt einen extremen Fokus auf Qualität, was nicht bedeutet, dass wir überheblich mit dem Kaviar durch die Gegend werfen, sondern wir sind halt einfach mal ins Produkt verliebt, wir sind in das Handwerk verliebt, wir sind in Rohstoffe verliebt. Dementsprechend haben wir sehr auserwählte Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, haben eine Warenkunde, die wir ja extrem verinnerlicht haben. Versuchen natürlich möglichst regional zu arbeiten. Natürlich wollen wir dennoch Pfeffer benutzen und Zitronen und wissen noch, auch wenn wir uns dahin bewegen, ist es nicht ganz so weit, dass was bei uns wächst. Tendenziell holen wir dann aber auch die Rohstoffe, die wir in unserem Land nicht bekommen, eben möglichst aus Italien, Frankreich, was nicht zu weit weg ist. Genau.
Thema Nachhaltigkeit.
Absolut.
Sehr schön.
Ja, es hält überall Einzug und finde ich auch super, dass es bei euch im Fokus mit drin ist.
Ja. Also
gerade bei Lebensmitteln.
In der Tat.
Ja.
Also es ergibt ja auch keinen Sinn, sich die Zukunft zu verspielen, sowohl privat als auch global gesehen oder auch, muss man auch so sagen, wirtschaftlich gesehen ist ein nicht nachhaltiges Wirtschaften irgendwann halt auch ein wirtschaftlicher Suizid, den wir überhaupt gar nicht wollen.
Ja, super.
Amen.
Super Einstellung. Sag mal, wenn du jetzt sagst, jede Veranstaltung ist praktisch maßgeschneidert bei euch. Ist nicht unfassbar aufwendig, wenn man nicht irgendwann mal so ein System drin hat, wo man jetzt sagt, ja, pass auf, ihr könnt so wählen aus den Sachen, sondern wir machen es immer wieder neu?
Ja, also ein gewisses System hat man ja schon. Also wie man zum Beispiel ein solches Gespräch führt, wann man welche Arbeit oder Arbeitszeit investiert. Und ja, dennoch ist es halt extrem aufwendig, aber es wird halt belohnt mit einer gewissen Akzeptanz. Also man akzeptiert ja schneller ein Konzept, was maßgeschneidert wurde, weil man, gutes Beispiel wäre ein Anzug. Wenn man sich einen Anzug maßschneidern lässt, gibt man ihn sehr unwahrscheinlich zurück, weil er passt ja auf Maß.
Ja.
Man hat sich die Stoffe ausgesucht, man wurde vermessen, es wurde genau für einen hergestellt und es gibt kaum einen Grund, diesen Anzug zurückzugeben, außer die Dienstleistung hapert irgendwo.
Mhm.
Und da sind wir zu leidenschaftlich, als irgendwen ja, mit unserer Dienstleistung zu verscheuchen.
Ja, ihr könnt Georg gerade nicht ins Gesicht gucken, aber wenn ihr mal sehen würdet, in welcher Fröhlichkeit er über das spricht, also von dem er redet, dann würde man das sofort anstecken. Also man merkt, irgendwie hat Bock drauf, ja, dass es so sein Thema ist.
Ohne Bock geht das nicht. Also grundsätzlich verwenden wir diesen Begriff der Leidenschaft nicht einfach nur aus Marketinggründen, sondern einfach, weil wir das ganze Leben. Wir haben letztens eine positive Kritik bekommen auf eine Dienstleistung hin, in der wir, das wird meine Frau bestimmt ungern hören, als Vollblutgastronomen bezeichnet wurden. In der Tat, wir sind wirklich, meine Frau ist halt mit in dem Unternehmen drin und unterstützt mich und korrigiert mich, wo es möglich ist. Und ja, es ist halt in der Tat, die Leidenschaft ist das, was einen dazu bringt, über diesen ganzen Aufwand, wie du so schon gesagt hast, dieses maßgeschneiderten drüber hinwegzuschauen und zu sagen, okay, dieser Aufwand lohnt sich, weil wir dann halt die Möglichkeit haben, unsere Leidenschaft auszuleben. Und ich bin halt nicht der größte Freund von starren Routinen. Ich brauche meine Abwechslung und ich bin froh, wenn unsere Gäste, unsere Kunden, unsere Brautpaare uns auch die Möglichkeit geben, ja, diese Abwechslung auch zu haben und halt neue Sachen auszuprobieren. Abgefahrene Mitternachtssnacks, die halt eben nicht einfach nur ein Jausenbrett ist oder die Berliner Currywurst, sondern auch mal, hatten wir auch schon mal gefragt, ob wir einen Döner machen können.
Das ist ja krass.
Dann machen wir halt einfach super. Richtig, ja wirklich, zu Mitternacht.
Gab es einen
schön
Döner?
Schön viel Zwiebeln.
Wird es eventuell geben.
Habt ihr es gemacht?
Wir haben gerade aktuell eine Anfrage dafür, genau.
Hey, stell dir mal vor, du hast schon so übelst einen Tee und dann gibt es nochmal schön so einen Döner, den man normalerweise zum Reparieren ist, nur zwischendurch. Vielleicht eine Nummer kleiner, damit man nicht ganz so vollgefuttert ist.
Zwei Nummern kleiner.
Oder zwei Nummern kleiner. Ja, so ein Mini-Döner.
Genau.
Hammer.
Isst man noch sonst Samstagnacht auf dem Weg nach Hause auch manchmal?
Ja. Habe ich noch nie gehört. Krass. Finde ich ziemlich cool.
Okay. In der Tat.
Ja, Wahnsinn. Ja, was für mich. Ja.
Wie ihr seht, wir sind, oder hört, wir sind angefixt von der Idee. Mega cool. Ach so, eine Zwischenfrage noch. Oh, bin ich dir ins Wort gefallen?
Nö.
Okay. Wie läuft es denn gerade?
Ja, absolut. Jetzt mal gerade nicht. Nee.
Hör auf, Stella! Wie läuft es denn gerade mit Corona bei euch?
Na, wir haben es nicht.
Ich meine,
es läuft natürlich den Umständen entsprechend gut, aber die Umstände sind nicht gut.
Ja, okay.
Das trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Wir versuchen es natürlich mit der Situation so gut wie möglich zu arrangieren. Und wir können natürlich gerade keine Veranstaltung machen. Wir können nicht absehen, wann wir irgendwelche Veranstaltungen machen können. Wir müssen da halt jetzt noch ein paar Entscheidungen abwarten, die nicht in unserer Verantwortung liegen, beziehungsweise nicht in unserem Handlungsspielraum sind. Aber wir versuchen natürlich, alternative Konzepte zu entwickeln, haben jetzt ein paar, haben jetzt angefangen zu liefern, wie die meisten natürlich auch.
Ja, klar.
Machen das immer ein bisschen gebündelt. Wir thematisieren das Ganze, hatten jetzt ein Ostermenü, was wir rausgeliefert haben. Also näherer Umkreis Potsdam und Berlin. Es ist halt aufregend, weil es ein komplett neues Segment ist. Tourenplanen, Verpackungskonzepte planen und als nachhaltiges Unternehmen ist es ja auch, ja, wir machen das nicht plakativ, sondern wir gucken schon, was für Rohstoffe, das muss ja dann alles einvakuumiert werden, was jetzt irgendwie auslaufen könnte, gucken, dass es Naturkautschuk-basierte Folien sind und nicht einfach irgendein Müll mit Plastikmeiche
versetzt. Wirklich, ja. Ich sag mal, viele sagen ja immer,
insofern ist
ja, wir passen auf wegen Nachhaltigkeit und hier und da und dann gucken sie aber eigentlich nicht. Sondern man schreibt sich das auf die Fahne, weil es halt gut klingt, aber ihr guckt halt wirklich. Ja.
Wir gucken, das heißt aber nicht, dass wir es zu 100% umsetzen können, weil natürlich diese ganze Situation die Industrie, glaube ich, auch etwas stark fordert, was Verpackung betrifft. Wir kriegen ja nicht mal das, was wir wollen.
Ja.
Ich meine, bei der letzten, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber bei dem letzten Grillpaket, das wir rausgeschickt hatten, wir so kleine Dipschälchen, haben die versucht, nachhaltig zu finden. Aber dann haben wir entweder eine Sorte Becher bekommen, dafür aber keinen Deckel oder eine Sorte Deckel und dafür aber keinen Becher.
Ja, okay.
Und muss dann halt auf normales Plastik umsteigen, weil wir so schnell einfach nirgends was bekommen haben. Und das ist gerade ein bisschen, das macht es uns halt sehr, sehr schwierig, aber wir versuchen schon dann halt nicht irgendwelche festen, starren Boxen, sondern halt in Papiertüten, die halt aus wenig Material bestehen, damit wir halt einfach auch so wenig wie möglich Müll produzieren.
Ja.
Was natürlich bei der ganzen Verpackungsarie aktuell echt schwierig ist.
Ja. Absolut.
Also neue Herausforderungen in dieser komischen Zeit auch für euch, aber ihr scheint das ja ganz gut zu meistern und euch da flexibel anzupassen. Versucht man, soweit man das kann. Aber
genau, wir gucken, dass wir natürlich dass wir jetzt die Kunden nicht überfordern. Das heißt, wir haben halt Konzepte, die easy zu Hause halt umzusetzen sind, warm zu machen sind. Gucken natürlich, dass das Ganze dann auch hübsch ist, geben Anleitungen mit, wie man sowas schön anrichtet, machen so kleine Challenges, dass man das Ganze dementsprechend halt auch postet und halt ein schönes Bild postet. Ah, natürlich freuen wir uns, wenn da schöne Bilder von uns im Internet sind, nicht weniger schön. Und das andere ist, dass man ja natürlich darum halt auch einen ganzen Sinnesrausch bastelt.
Ja,
nice. Einen visuellen.
Namensprogramm, war Sinnesrausch.
Namensprogramm.
Bin ich jetzt erst drauf gekommen.
Hat ein bisschen gedauert, bis es geklickt hat. Ja, krass. Okay, nehmen wir mal an, ich heirate 2021.
2021.
Da wären wir wahrscheinlich alle nicht mehr da, aber 2021. Hm. Und suche noch jemand, der bei mir irgendwie ein cooles Catering macht. Hm. Ja? Wie gehe ich am besten vor, wenn ich euch haben wollen würde?
Ja, bei uns ist es eigentlich relativ easy. Das Sinnvollste, was man machen kann, ist anrufen. Mhm. Anrufen oder eine Mail schreiben. Selbst wenn es eine Mail ist, die man uns schreibt, bleibt es irgendwie relativ selten beim E-Mail-Kontakt oder Telefonkontakt. Wir brauchen erstmal nur die Kontaktaufnahme. Alles andere machen wir eh bei einer Begehung. Das heißt, man trifft sich zusammen, setzt sich hin bei einem Glas Wasser, Saft, Wein. und bespricht halt im Prinzip diese ganze Thematik. Man sollte sich dann schon zu diesem Gespräch dann auch seine 2-3 Stunden mitnehmen. Hm. Das klingt ein bisschen krass. Die Zeit vergeht aber wie im Fluge, weil wenn man natürlich anfängt, auf Maß zu schneidern, ist es ja nicht einfach nur ein Maßband, was man raushält und rausholt und ranhält, sondern man muss dann so ein bisschen in der Persönlichkeit kramen. Das heißt, man spricht über Vergangenheit, über Gegenwart, über Urlaube, über Kindheit und viele sind dann auch erstmal so ein bisschen erschrocken, weil die halt gar nicht darauf vorbereitet sind und das Gefühl haben, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas sagen, was uns verbindet. Was so aber nicht sein muss, sondern ich kitzel das einfach aus allen raus. Hm.
Das ist gut. So ein Kennenlernen ist ja auch krass wichtig, ne? Um so ein bisschen herauszufinden, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber? Wie kann man für den das passende Paket überhaupt zusammenstellen?
Hm, genau.
Ja, und natürlich auch, wie werden die Gäste aussehen? Was sind das für Typen Menschen, weil die ja alle mit essen wollen?
Ne? Absolut essentiell. Also wichtig ist, dass beim Kennenlernen ist das Wichtigste, dass man erstmal sich ja ein bisschen anschnuppert, dass man halt versteht, passt man denn zueinander? Also eine gute Dienstleistung, ein leckeres Essen, ein guter Wein ist natürlich alles total toll. Aber wenn wir irgendwem dann als unsympathisch oder nicht mal unsympathisch, sondern es geht da eigentlich um die Art und Weise, wie der Spirit ist, ob die praktisch harmonieren oder nicht. Das muss man rausfinden. Wenn das funktioniert, dann ist der Rest eigentlich schon total easy, weil man dann auf einer Wellenlänge schwebt und dann kann man einfacher konnektiv werden und kann einfacher zusammen ein Konzept erstellen. Ja, und Gäste, ja natürlich, man muss halt, wenn man das Brautpaar kennenlernt, versteht man ja auch so ein bisschen deren Umfeld und versteht, was ist denn die Erwartungshaltung der Gäste, was ist die Erwartungshaltung des Brautpaares, wie ist der Charakter, wie ist der Stil und wie gehen wir das Ganze an und wie schick oder vintage oder abgespaced, futuristisch machen wir das Ganze.
Ja, geil. Mhm. Wie ist denn das eigentlich? Liefert ihr auch Süßwaren mit? Also jetzt zum Beispiel ein Kuchen, eine Torte oder so ein...
Das ist eine gute Frage.
So ein Candy...
Also was genau, ist der Umfang
ist wirklich eine gute Frage. Um den Umfang geht's in der Tat. Also mit dem Umfang ist vollkommen treffend. Es geht immer darum, wir sind keine Patisserie per se, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt eine Hochzeitstorte, einen gigantischen Sweet Table und noch dazu das Catering, weil wir zum Beispiel für Hochzeitstorten überhaupt gar nicht die Infrastruktur haben. Wollen und brauchen wir auch nicht, weil das überlasse ich halt Koryphäen, die sich extra mit diesem Segment halt befassen. Und da haben wir in unserem, sag ich mal, in unserem Spektrum ja auch echt großartige Dienstleister, absolut, mit denen wir super gerne zusammenarbeiten und die dann eben dafür mit organisieren, mit ins Boot holen und dann gucken wir halt auch immer, wenn es jetzt um eine kleine Empfehlung geht und das nicht zu sehr ausartet, dann gibt es auch aufs Haus mal eine kleine Empfehlung und dann müssen wir nicht irgendwie das mit in unseren Angebot mit reinnehmen, noch irgendwie oben drauf eine Provision machen. Das machen wir dann halt nicht. Wenn es dann darum geht, halt zum Beispiel viele Dienstleister zusammenzubringen, dann gibt es halt auch bei uns Pakete, dass wir, sage ich mal, für das Organisieren und das Koordinieren sozusagen bezahlt werden.
Ja, ist auch eine extra Arbeit.
Ist ja eine extra Arbeit, genau.
Ja, absolut.
Und darum geht es halt beim Maßschneidern, dass man halt im Prinzip guckt, okay, wo ist halt und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wirtschaftlich, Nutzen und Aufwand, Ertrag, ne? Ja. Aber das gibt's ja bei einem Brautpaar auch. Also,
absolut. Dafür haben dann die Kunden irgendwann auch die Sicherheit, dass alles geschmeidig läuft, alle Absprachen stimmen, alle Zeitabläufe koordiniert sind, ne?
Und dass man nicht mit zu Hause mal auf der Hochzeit steht, wenn man noch am Tag irgendwelche Erledigungen machen muss, die man auch hätte abgeben können. Und andererseits haben wir durch dieses Maßschneidern und dadurch, dass wir alles sehr modular gestalten und nicht ein Pauschalbetrag irgendwann steht, sondern da ist ja jeder bei uns im Angebot, ist jede Dienstleistung, also jeder Leistung einzeln mit einem Preis versehen. Das heißt, es ist transparent und man kann sagen, okay, guck mal, da können wir doch noch was einsparen, dann nehmen wir das einfach weg und nehmen ein bisschen euch die Arbeit ab und haben da halt noch administrativ einen kleinen Posten drin.
Ja.
Das heißt, ihr übernehmt kleinere Süßspeischen?
Genau. Wir machen es so, dass wir zum Beispiel, wenn zum Kaffee und Kuchen das ein paar Torten sein sollen, oder wir hatten ein Brautpaar, die sind sehr Schweden-affin und wollten eine Pfannkuchen-Torte haben zur Hochzeit. Und dann meinte ich, ja, okay, also eine Pfannkuchen-Hochzeitstorte, die kann ich machen, weil mir fällt keiner ein, der sie sonst machen würde. Und halt dadurch, dass es so ein bisschen Naked Cake ist und...
Warte, stopp, jetzt müssen wir uns nochmal über den Begriff...
eine Torte aus Pfannkuchen.
Ja, nee, über den Begriff Pfannkuchen. Der ist ja regional anders besetzt.
Ah, wir sind ja hier in Berlin.
Bei mir ist es Eierkuchen.
Sprechen wir Hochdeutsch?
Glaube ich, was du meinst.
Na, es war schon...
Oder sprechen wir Berlinerisch?
Ja, ich glaube, das war eine Liaison aus einem Pancake, einem Blini, einem Pfannkuchen
und einem Crepe. Okay.
Also das... Okay, das ist fast so dünn wie eine Crepe.
Nee, das war eher so dick wie ein Pancake, aber schon versucht... Die Masse nicht zu schwer werden zu lassen, aber stabil genug, dass das Ding auch nicht zusammenkracht. Das
klingt aber hervorragend, ne?
Ja. Ist hervorragend.
Womit verbindet man die einzelnen?
Mit Creme.
Ja, die Schweden es sagt mit Creme.
Nein, die Schweden, die haben ja schon so, so butterorientierte Cremesorten, die das Ganze dann halt schon fixieren. Ja. Deren Cremes sind stabil. Aber da liegt halt auch so ein Stück Torte dann auch mal ein bisschen was.
Dafür sind sie bekannt, die Schweden.
Genau.
Okay, wir müssen kurz unterbrechen. Ich musste das Fenster zumachen. Und währenddessen haben wir über stabile Creme geredet.
Und über leichte Joghurtcreme.
Genau. Über leichte Joghurtcreme, genau. Und da habe ich kurz
alles,
noch meine Meinung.
Alles toll, alles lecker.
Kundgetan, dass ich mit Torten nicht so viel anfangen kann. So, jetzt seid ihr wieder auf dem Markt.
Weswegen ich aber eigentlich auch gefragt hatte, war nämlich, wir sitzen gerade, das seht ihr jetzt nicht, aber vielleicht laden wir bei Instagram mal ein Bild hoch. Wir sitzen gerade in den Räumlichkeiten von Sinnesrausch Catering und da sehe ich nämlich auch einige Weinflaschen hier und da an der Wand. Und das heißt, ihr catert sozusagen natürlich Essen, bisschen Nachtisch, bisschen Süßzeug. Und die Weinverkostung macht ihr auch mit oder wie sieht das dann aus?
Genau, also wir arbeiten zum Beispiel mit dem Vino Potsdam zusammen, das ist halt unser hiesiger Weinhändler, haben auch einen eigenen Winzer, der mit dem wir halt befreundet sind, der auch auf unserer Hochzeit war. Mhm. Der liebe jeder Markus von Johanninger.
Jeder sollte einen Winzer kennen.
Jeder sollte einen Winzer kennen, das ergibt echt Sinn.
Das
ist
so, das war ein Gastronom-Witz.
Ich habe wieder 2 Sekunden gebraucht, bis der bei mir angekommen ist.
Nein, in der Tat.
Zu Corona-Zeiten bin ich da sehr
in der Tat gibt es einen eigenen Wein, den wir haben, der ist das Fräulein Scheu. Das ist eine Scheurebe von Johanninger. Das ist ein ganz leichter Jedermannswein, aber natürlich stimmen wir dann den Wein auch auf die Geschmacksknospen der Paare ab, haben dann sehr, sehr spannende Weine, machen halt auch Pairings, machen maßschneiden dann praktisch die Weine auf das Essen zu, wobei das ist jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, dass wir das machen, weil das machen dann natürlich dementsprechend unsere Winzer, weil ich verstehe natürlich das Essen außerordentlich gut. Mit Wein kenne ich mich einfach nur aus. Aber da gibt es auch andere Koryphäen, die halt mittlerweile auch unseren Geschmack kennen und unsere Art und Weise zu kochen, weil wir die natürlich auch füttern. Und nicht nur mit Essen, sondern auch mit Informationen. Mhm. Und dementsprechend wissen die halt ganz genau, wie die den Wein auf das Essen anpassen können, weil wir ja nicht einfach, wir haben halt Spaß beim Kochen, also würzen wir auch ordentlich. Also das heißt nicht, dass alles übersalzen ist, sondern das heißt einfach, dass es halt komplexe Aromen sind, dass man halt einfach einen Wow-Effekt hat beim Essen und dementsprechend müssen die Weine ja auch mithalten. Aber es ist ja nicht nur mit Weinen. Wir arbeiten mit der Bierlese zusammen, haben jetzt zum Beispiel zum Grillpaket, was wir hatten, hatten wir auch in einem sehr ausgiebigen Arbeitseinsatz die Biere abgepasst, abgestimmt auf das Essen, was meines Erachtens nach ganz großartig gelungen ist. Genauso machen wir das mit den Barfritzen, mit Cocktails und ach, da haben wir
viele lokale Kooperationen.
Essentiell.
Echt begrüßenswert.
Man kann nicht alles kennen, können und wissen. Man muss nur wissen, wer es kann.
Absolut. Ja, und gilt weiß. Eigentlich fürs gesamte Leben.
Ne? Genau.
Man muss wissen, wo man nachfragen muss.
Ja.
Wo man sich die Expertisen holt. Mhm. Ja, Mann, jetzt haben wir tatsächlich schon viel darüber geredet. Ich habe eine Frage, die halt tatsächlich immer unsere Hörer stellen und Hörerinnen. Was muss ich in meine Brieftasche packen, wenn ich euch buche? So über den Daumen.
Das kommt natürlich ja, nicht an, viel, ne? Das Geld kann man überweisen. Nein, es ist, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Also man, es gibt halt so bei uns so ein, ja, sag ich mal, eine goldene Regel, ab 55 Euro fangen bei uns die Food-Konzepte an. Aber das sagen wir bei Hochzeiten. Na, bei anderen Veranstaltungen gucken wir schon, wie der Aufwand ist. Mhm. Und es muss sich halt einfach irgendwie lohnen, weil wir auch wirtschaften müssen, das klar. Ist klar. Ja. Aber grundsätzlich hängt das immer von den Bedürfnissen der Kunden ab. Und bei den Brautpaaren halt explizit geht es dann einfach um den Umfang. Ne? Bei Business-Veranstaltungen ist es mal ein bisschen einfacher. Da kann man ja an so Schrauben stellen, ohne dabei emotional zu werden.
Ja.
Beim Essen auf der Hochzeit, das ist schon irgendwo ein Kernpunkt.
Total.
Ja, ohne Essen und Musik ist eine Hochzeit.
Alle kommen zusammen in dem Moment, genau. Sitzen, da hast du mal die Ruhe und dann wird sich gestärkt zusammen. Ne? Das ist halt ein super zentraler
Punkt. Und das bleibt halt auch in Erinnerung.
Klar.
Also nicht nur im Hochzeitskleid, wenn man die volle Klicker hat, sondern es bleibt auch wirklich in der Erinnerung. Und da ist es natürlich essentiell, dass man etwas schafft, was man... Ja, was einen halt widerspiegelt. Und wenn natürlich die Leidenschaften halt kostspielig sind, dann wird das Essen kostspielig. Wenn man halt sagt, ich bin eigentlich total entspannt und wir hatten noch mal einen Foodtruck irgendwie, wo es Burger gab, ja, dann gibt's halt einfach mal was Entspannteres. Fakt ist, wir wehren uns gegen Dumping. Das kann ich schon mal sagen. Aber wir übertreiben es halt nicht.
Okay.
Und Verständnisfrage. Bei euch, wofür werdet ihr hauptsächlich gebucht? Für Catering im Sinne von gesetztes Essen und ihr, also es gibt eine Portion für jede Person und die wird ausgeteilt oder Buffet und jeder kann sich nehmen, wie er will oder eine Kombi oder?
Vorwiegend werden wir dafür gebucht, ein Alternativkonzept zu finden. die meisten Paare, die ankommen, haben... Also nicht alle, ne? Nur im Gro sagen, oh, ich will nicht dieses klassische Buffet, wo jeder dann ewig ansteht und dann gibt es diese Chefing-Dischgeräte. Also natürlich sagen sie Warmhalteteile.
Ja, ja.
Zwei Sorten Fleisch, eine Sorte Fisch,
genau,
noch
richtig.
Was Vegetarisches mit Kartoffeln.
Das mögen wir auch nicht wirklich. Also es gibt halt gewisse Situationen, in denen es halt unumgänglich, aber dann verpacken wir das auch irgendwie hübsch und machen das halt so frisch wie möglich. Aber es geht schon darum, dass wir alternative Konzepte finden. Viele kommen mit der Vorstellung, dass das Menü ein Optimum ist. Klingt ja erstmal auch so. Also man bekommt einen Teller angestellt, es ist optimal temperiert, es sieht wunderschön aus, schöner als wenn man jetzt an so ein Buffet geht. Aber dann muss man natürlich auch so ein bisschen abwägen, was sind die Kosten dahinter. Denn so ein Menü ist ja sehr personalaufwendig. Das heißt, viele Köche, viele Servicekräfte, viel Geschirr, jeder einzelne Gang hat sein eigenes Geschirr, sein eigenes Besteck. Na, also man lässt ja nicht sein Besteck liegen und
ja, in hat auf den
nächsten also kann man schon, aber macht man,
kann man
eigentlich
schon,
nicht.
Aber das ist dann immer nicht so nicht so stilecht.
Und außerdem wollen natürlich die Ladies auch, dass der Tisch schön reich bestückt ist mit schönen Tellern, schönem Besteck.
Außergewöhnlich. Also macht ja auch was her. Ne?
Macht
auch
was toll her. Aus. Und da sind wir wirklich so, dass wir versuchen, klar zu machen, passt auf, es gibt halt A, den finanziellen Rahmen und es gibt halt den qualitativen Rahmen und es gibt dann diesen, sag ich mal, das Handling und das optische Anstehen, Sitzen, Wusel, das ist ja alles so, das ist gar nicht so einfach, das ist ein sehr komplexes Thema. Menü ist zum Beispiel nicht so wuselig, klar, alle sitzen, aber die sitzen die ganze Zeit. Und dann wird man müde, schläfrig, der Hintern schläft ein um danach sofort im Anschluss zu tanzen, da ist ja nicht jeder dazu motiviert.
Naja. Und das kann sich ewig ziehen.
Das kann sich vor ewig allen ziehen, Dingen, ne? Genau.
Mhm. Ich war mal bei einer Hochzeit, da gab es ein 8-Gänge-Menü.
Ja, genau, ich auch, ja, auf einer französischen Hochzeit.
3,5 Stunden.
Ja. Brauchst du locker, das ist schon
quasi
schnell.
Nichts zu tun. Ja. Ein, zwei Zwischenmomente, ja, gab es, wo mal jemand was gemacht hat, so, da konnte, genau, ich dann wieder was machen. Ja, fotografierst du die Leute logischerweise nicht beim Essen. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn jemand.
Makroaufnahme in den Mund rein.
So, oh, da kommt Tropfen runter. So. Ich dachte so 3,5 Stunden, wow. Ja. Ich glaube, es war geiles Essen. Ich habe die einzelnen Gänge in der Küche fotografiert, sah wirklich richtig gut aus, aber war wirklich lang.
Ja.
Mit dem, naja, Sitzen. Und so, vor allen Dingen, es ist nie so eine Gleichmäßigkeit drin, ne? Weil häufig, also je nachdem, wie viele Gäste da sind, sagen wir mal, es ist ein Saal mit 100 Leuten, 120 Leuten, bis da mal alle bestückt sind mit Teller und Essen, sind die ersten schon wieder fertig, bevor die letzten ihr Essen bekommen haben.
Na, das kann man schon, das kriegt man in den Griff, aber.
Oder halt mit sehr langen Pausen dazwischen. Ne? Oder mit sehr viel Personal.
Du brauchst Personal. Ja. Du brauchst Personal. Ja. Du brauchst halt, ne, man sagt ja immer so, ab 100 Personen braucht man auf jeden Fall mindestens 2 Strecken, von denen man schickt, damit das dann halt wirklich dynamisch ist. Das heißt, man braucht halt das Doppelte an Personal, damit eben, also geht natürlich auch mit einer Gruppe an Köchen, aber dann dauert das halt schon seine Zeit. Ja. Wir reden hier von 10 Minuten oder so, 5 bis 10 Minuten, also das ist schon okay, aber 10 Minuten können einem halt, wenn man nur sitzt, oder 5 Minuten, auch schon ewig vorkommen.
Nicht, wenn man der Letzte ist, der Essen bekommt und super viel Hunger hat und alle sind schon am Essen und man so, ich bin jetzt echt
zufrieden. Also da muss man
halt, jetzt meine Stille raus.
Ja, da muss man halt genau wissen, was man wirklich will und das weiß man vorher nicht, sondern dafür sorgen wir, dass...
Genau, da könnt ihr ja bestimmt beraten, ne? Dafür ist auch das erste Gespräch dann da, damit man solche Sachen überhaupt klärt, weil bestimmt viele diese Fragen, die ich jetzt hatte, auch haben. Wenn man damit noch nie in Berührung gekommen ist, genau, oder halt nur als Gast das eine oder das andere Mal erlebt hat.
Ja,
ja, super.
Schön. Jörg, wie sieht's aus? Hast du Bock auf ein paar Hörerfragen?
No,
Hörerinnen-Fragen? In der Regel, also wir haben mehr Hörerinnen als Hörer. Ich so.
Haben wir?
Das haben wir mal gemessen.
Also zumindest auf Instagram folgen uns mehr Frauen als Männer, das weiß ich. Ich habe mal unsere Insights angeguckt.
Laut Spotify ist es auch so. Aha. 80% sind Hörerinnen.
Okay, dann ist es bei Instagram ähnlich. Okay. Naja.
Stella, willst du loslegen?
Ja. Wie ist das denn? Warte mal.
Super.
Sag mal, wie ist das denn bei euch? Was soll das heißen? Anfragen, wer welche Unverträglichkeit...
Ob man das machen sollte im Vorfeld.
Ach so, wann man das bei den Gästen...
Nee, ob man es machen sollte. Ob man bei den Gästen fragen sollte und das dann kommunizieren sollte an den Caterer.
Das absolute A und O. Weil letztendlich, es gibt nichts Schlimmeres, als festzustellen, dass es einen Allergiker gibt auf einer, es gibt ja halt Unverträglichkeiten.
Genau, also das hätte ich
das
jetzt.
Ist okay. Ja, viele denken nicht dran, in der Tat.
Ach so, okay.
Ja, ja. Also,
echt? Auch in Zeiten, wo Allergien irgendwie immer häufiger werden?
Ja, aber man hat ja natürlich den Fokus erstmal auf 1000 Dinge, die man vorher noch nie gemacht hat.
Ja.
Und dann entfallen einem die kleinsten Details, die halt einfach, oder die simpelsten Details, wo man denkt, ja, stimmt, warum habe ich denn da nicht gedacht?
Oder man denkt über alles nach, was man gerne hätte, anstatt das, was man wieder rauskürzen muss, sozusagen.
Absolut.
Ne?
Und dann hat ja nicht jeder das Verständnis dafür, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Allergie und einer Unverträglichkeit. Na, bei Allergien sagen wir, erstmal per se raus und sorgen dafür, dass in einer Küche, die halt eben frei ist von, na, beispielsweise, wenn es ums Thema Gluten geht, es gibt ja Küchen, die machen ausschließlich glutenfreies Essen und haben einfach keine glutenhaltigen Produkte in der Küche. Mhm. Wenn ich hier glutenfrei koche und links ist dann halt der Koch, der gerade einen Kuchen backt. Das Mehl, das fliegt ja durch die Küche.
Ja.
Wenn gerade die Sonne reinfällt, ne? Sieht man das ja. Dann sieht man die
so
eigentlich im Sport. Ja?
Das nur, wenn so ein bisschen was reinkommt?
Es gibt halt extrem krasse Allergiker, bei denen ist das wirklich so, dass die bei kleinsten Sporen dann einfach darauf reagieren. Und aber die haben meistens dann auch was Eigenes bei.
Ja, ja.
Das Risiko gehen halt viel nicht an, aber das ist auch wirklich die Seltenheit. Meistens sind es halt Unverträglichkeiten. Und da geht es einfach darum, da können halt Spuren von enthalten sein, das ist nicht dramatisch, aber wenn natürlich das nur, wenn wir jetzt gerade beim Thema Gluten sind, nur Brot gibt mit Mehl gebacken, dann ist es halt einfach doof.
Mhm.
Oder wenn es dann halt, weiß ich nicht, meine Frau macht unglaublich gutes Knäckebrot, weil es dann glutenfrei ist, aber wenn man es dann natürlich in den Brotkorb mit reinsteckt, ist auch wiederum doof, da hat man schon wieder verloren. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dass sich jemand unbeachtet fühlt. Also es ist ja nicht so, dass dann alle rumrennen und Prinzessinnen sind und sagen, ja, aber ich möchte jetzt, dass man auf meine Unverträglichkeit achtet. Nein, darum geht's nicht. Aber diese Aufmerksamkeit, ach guck mal, ich habe nicht gedacht, das ist halt Gold wert. Na, dann fühlt man sich als Gast auch wesentlich besser aufgehoben. Okay. Und das fragen wir dann aber auch mal gleich ab. Unverträglichkeiten, Vegetarier, Veganer, was es für Ernährungsformen auch immer gibt. Wir gucken schon, dass wir das berücksichtigen und bauen dann dementsprechend ja auch unser Konzept auf. Dass wir dann nicht sagen, wir haben jetzt ein extra Essen, das kriegt er hingestellt und kann dabei zusehen, wie alle anderen sich an den Foodständen halt bedienen, sondern wir machen die Foodkonzepte so, dass die halt vegan sind mit der Option, halt Fleisch dazu zu bekommen, ohne dass es, dass es den anderen aufstößt. Es ergibt sich halt einfach, wie jetzt so nur alles in Sahne trinken, in Sahnesoße, ne?
Ja. Okay. Und das ist eine Information, die ihr dann aber noch nicht beim ersten Gespräch gleich haben müsst?
Die fragen wir. Also manche haben da schon und sagen, oh ja, meine Trauzeugin, die hat Nuss, Laktose, Gluten. In der Tat geben wir das dann halt mit und sagen, ihr habt ja noch Zeit.
Ja, okay.
Schickt ja vielleicht noch was raus. Oder manche haben ja auch richtig eine Seite, eine Internetseite, die sie halt für die Hochzeit erstellen. Und da ist es ja super, dass man, da kann man ja sehr einpflegen und sagen, hier gibt mal an, wer von euch Allergien hat. Und dann holen sie sich die Informationen ein.
Wenn wir gerade dabei sind, wie weit im Voraus werdet oder treten Hochzeitspaare meistens an euch heran vor dem Termin der Hochzeit? Oder was empfehlt ihr? Womit könnt ihr gut arbeiten?
Bis vor einem knappen Jahr, eineinhalb Jahren, war das so, dass viele Brautpaare so ein halbes Jahr vorher angefragt haben. Das ist sportlich. Es ist wenig Zeit. Die Zeit verfliegt. Also man braucht ja auch ein bisschen die Zeit, um sich darauf zu freuen. Bei uns Jungs, wir freuen uns natürlich drauf, aber bei den Damen ist es schon, die Vorfreude gehört einfach mit als fester Bestandteil dazu.
Genau.
Der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel. Das gehört zur Hochzeit, das sage ich auch immer. Ja.
Ist einfach so. Natürlich sollte der Weg auch nicht zu lang sein, wenn das jetzt irgendwie 2 Jahre Planungsphase sind. Dann, wenn man 2 Jahre lang sich mit seiner Hochzeit beschäftigt, und ich sage nicht, dass es jetzt Frauen gibt, die sagen, ich werde 2 Jahre lang meine Hochzeit planen, aber es hängt ja auch viel von den Locations ab, die dann halt ausgebucht sind. Gerade leider nicht, bedauerlicherweise, ist es halt so, dass man dann irgendwann auch in so ein Loch fallen kann. Ja, das heißt, man sollte schon gucken, so ein Jahr ist gut. Ein Jahr ist super zur Vorbereitung, man hat genug Zeit, es ist nicht zu lang, man kann in Ruhe nebenher, weil man hat ja immer noch einen Beruf. Viele wollen ja so basteln und wollen ja so Sachen für ihre Hochzeit zurecht basteln, um es dann halt eben zu personalisieren. Und dann ist es gut, wenn man nebenbei die Zeit hat und nicht irgendwie eine Woche vor der Hochzeit mit zerzaustem Haar sich die Finger...
Und nicht mehr schläft einfach.
Genau, richtig, dass man halt auch die Möglichkeit hat, eine Ruhephase einzugehen. Und das andere ist, dass wir natürlich auch wesentlich weniger Druck haben.
Ja, genau, das ist ja auch die Frage, ne? Wie es für euch dann auch noch gut machbar ist. Auch mit Rückfragen, ein bisschen Feedback-Austausch, sodass niemand in Bedrohung kommt.
Klingt ein bisschen pippihaft, aber ist es gar nicht, sondern das ist eine ganz logische Konsequenz, wenn wir eine Besprechung machen mit einem Brautpaar und die dauert dann halt die 3 Stunden. Ja, dann habe ich einen ganzen Zettel voll, alleine so 2 oder 4 Seiten, nur mit Essen. Ja, das Ganze muss ich dann auch alles nochmal irgendwie durchdenken, in ein schlüssiges Konzept packen, kalkulieren. Ich muss jede Veranstaltung neu kalkulieren, weil ich nicht einfach sagen kann, okay, Pi mal Daumen, klatsche ich jetzt diesen Preis drauf. Nein, es muss ja auch passen, es muss verhältnismäßig sein. Dementsprechend brauchen wir schon unsere 2 bis 3 Wochen, bis wir ein Angebot geschrieben haben. Einfach, weil wir es bei jedem ja so detailliert machen. Und dann kommen noch Rücksprachen, wir geben ja noch ein paar Hausaufgaben immer mit, dass man halt ein bisschen nur nachdenkt, okay, wie kann ich es noch persönlicher gestalten? Und dann ist es gut, wenn wir halt doch diesen Vorlauf haben. Weil man kann es auch noch abändern, ein Probeessen dazwischen. Wichtiges Thema, Probeessen.
Macht ihr das jedes Mal?
Na, wenn danach, also wir bieten es halt an, nicht jeder will das.
Achso, kann man optional dazu buchen sozusagen?
Ja, was heißt buchen? Wir sind dann noch ein bisschen leichtsinnig. Wir machen es in Anführungsstrichen for free. Das heißt aber, wenn man diese Veranstaltung dann macht, also wenn man wirklich mit uns zusammenarbeitet, dann ist es kostenlos, dann ist es halt praktisch mit inklusive. Wenn man natürlich dann das nicht mit uns macht, das ist ja, man steht halt ein ganzes an der Küche und kocht.
Und dann auch mal einfach Ansatz, vorbeikommen, hier mal so ein Probeessen mitnehmen, dann ist, was hältst du davon?
Dann nehmen wir schon halt eine geringe Counterarsch dafür.
Klar, natürlich.
Mehr sinnvoll.
Kann ja keiner verlangen, dass ihr eure Zeit umsonst hier ist.
Und um auf die Frage zurückzukommen, man kann ja jetzt auch nicht im Januar ein Probeessen machen für eine Veranstaltung, die im, oder für eine Hochzeit, die irgendwann im Juli ist. Mhm. Das sind ja natürlich ganz andere Gemüsesorten in der Saison und wir sind nicht so, dass wir sagen, okay, ist jetzt nicht Tomate, aber dann holen wir jetzt irgendwie aus Spanien die Tomaten, die so leicht rötlich schimmern, aber eigentlich noch grün sind, voll sind mit Reifemitteln. Das, ja. Damit können wir überhaupt gar nicht unsere Kompetenzen zeigen. Also das heißt, dann ergibt es halt schon Sinn, wenn man im Juli heiratet, die Anfrage Anfang des Jahres oder halt irgendwie so zumindest auch zum Ende des ersten Quartals, dass man schon im Juli ein Jahr vorher das Probeessen machen kann. Ergibt ja halt Sinn. Ja.
Ja, absolut.
Gut, verstehe. Okay. Alles klar. Also nochmal zusammenfassend, deine Antwort, damit ihr das alles gut hinbekommt und das alles geschmeidig läuft, mindestens 6 Monate. Wenn man gerne ein Probeessen möchte, gerne noch länger.
Also optimalerweise halt ein Jahr. 6 Monate ist immer ein bisschen knirsch, da kommen, ist möglich, haben wir auch schon.
Ja, denn schockierenderweise, eine Überraschung, sind ja auch die Paare, die dann euch buchen wollen, auch nicht das einzige Paar, mit dem ihr arbeitet. Ne? Genau. Man hat ja manchmal mehrere Kunden gleichzeitig und kann sich nicht immer nur um eine Person kümmern.
Ja, genau.
Das kommt noch. Ich sage das jetzt so ein bisschen scherzhaft, aber manchmal hat man das Gefühl, dass das manche Hochzeitspaare vergessen.
Genau. Aber es ist halt in erster Linie, also wir können unter Druck und arbeiten, so ist es nicht. Aber für die Brautpaare, die sollen nicht unter Druck arbeiten. Die sollen nicht arbeiten, die sollen Spaß haben und die sollen halt.
Ja.
Genau, die sollen diesen Stress nicht haben, sondern die sollen sich in Ruhe entfalten.
Man kann sich ja Komplikationen auch einfach, kann man denen vorbeugen, ne?
Eben,
ganz einfach. Man kann die auch meistern, aber man kann sich das Leben auch einfach machen.
Eben.
Gut. Ja, wir empfehlen deswegen auch immer zwischen 12 und 18 Monaten.
Ja.
Gerade auch, wenn du schon eine Location suchst, dann ist es manchmal gut, wenn du noch ein bisschen früher dran bist als ein Jahr.
Location am besten sofort nach dem Antrag.
Ja, weil die halt, wie ein Kita-Platz, ne?
Genau, am besten bevor man schwanger ist, ein Kita-Platz.
Ist sowieso.
Wie ein Antrag für ein Trabi.
Genau.
Direkt nach der Geburt.
Okay.
Oder war das nicht so?
Ja, damals.
Keine Ahnung, ich bin aus Niedersachsen, habe ich gehört.
Gut, ich bin von hier, aber zu jung. Gut, wir wurden noch gefragt, was ist besser, ein Foodtruck oder ein klassisches Buffet?
Ja. Ja, also
das ist eine gute Antwort.
Genau, darauf gibt es ja eigentlich keine wirkliche Antwort, weil, klassisches Buffet per se, habe ich ja schon gesagt, ist jetzt nicht mein Favorite. Ein Foodtruck ist natürlich eine super Nummer, weil es ein Hingucker ist. Wenn man jetzt eine Indoor-Hochzeit hat, ist das jetzt vielleicht Quatsch. Da kann man ja ein bisschen optional einen Coffee-Bike oder sowas reinstellen. Bei einem Foodtruck geht es ja darum, dass man ein Objekt.
Coffee-Bike.
Ja.
Gehört?
Das hört sich toll an. Nee.
Nee?
Nee. Ich möchte auch ein Coffee-Bike haben.
Okay, also erklär Stella mal kurz ein Coffee-Bike.
Fahrrad. Das ist ein Bike.
Wo praktisch eine Kaffeemaschine integriert ist, dieses Fahrrad.
Habe ich schon verstanden, danke.
Und meistens noch eine Vitrine, wo es dann noch so ein bisschen Muffins gibt oder so, so Kleinigkeiten.
Auf dem Gepäckträger hinten dann drauf.
Ja, ja.
Na gut.
Und letztendlich, Foodtruck ist ja im Prinzip man könnte es sagen, es ist ein Bestandteil der Dekoration. Das ist der
Truck
an sich.
Ja.
Das ist halt praktisch das Buffet. Und das ist ja irgendwie ein bisschen praktisch, weil man auch die Küche gleich mitbringt. Schränkt einen aber halt natürlich in der Umsetzung ein bisschen ein. Also so mit so einem Foodtruck kann man ja nicht alles machen, sondern die Foodtrucks sind meistens gebaut für etwas. Also für das Herstellen von Burger, von Pasta oder, ne?
Ja.
Pizza oder was.
Klar, ist ja auch ein sehr begrenzter Platz, ne?
Genau.
Ja.
Wenn man halt natürlich das Geld ausgeben möchte für diesen Foodtruck, ist es super, weil dann hat man halt auch etwas, was in Erinnerung bleibt. Man kann natürlich aber auch Kombinationen machen. Man kann halt den Foodtruck mit einem Buffet kombinieren. Man kann einen Foodtruck auch mit einem Menü kombinieren, dass man zum Beispiel einen Gang eingesetzt bekommt auf den Tisch und den Rest holt man sich vom Foodtruck. Oder dass man halt
jetzt alle aufstehen, dann hätte man dieses Aufstehelement wieder mit drin, ne?
Eben, wenn man zum Beispiel einen Burger hat, einen Burger-Truck, was wir schon mal hatten, haben wir das zum Beispiel auch kombiniert und hatten sozusagen in dem Truck wurden die Sachen, die halt frisch zubereitet werden müssen, nicht müssen, aber wir es frisch zubereiten.
Was optimal wäre eventuell.
Zubereitet, dann gab es halt noch einen Grill, bei dem halt gegrillt wurde, neben dem Truck. Wieso neben des Truckers? Oh Gott.
Neben dem Truck. Ja.
Wir dürfen heute alle mal Dati benutzen. Seien es verziehen.
Genau. Meine Frau wird sich jetzt, glaube ich, wieder.
Aber ist ja richtig. Ist ja richtig, Gott sei Dank. Also.
Genau, also letztendlich haben wir dann auch ein kleines Buffet anbei gehabt, wo man sich den Burger dann halt selbst belegen konnte. Na, weil man natürlich, wie gesagt, haben, okay, bei der Menge nur mit dem Foodtruck, das würde einfach zu lange dauern. Also geben wir sozusagen die Bestandteile, die geben wir dann sozusagen frisch gefertigt raus und dann kann sich die Gäste halt im Prinzip individuell den Burger erstellen, weil du ja sofort das Problem hast, du hast einen Burger, den du so geplant hast und dann sagt er, oh, ich vertrage aber keine Zwiebeln, also musst du ohne Zwiebeln machen, dann ist es ja nicht so, dass der ein Gast kommt und du fängst an, ihn das vorzubereiten, sondern du musst schon ein bisschen vorbereiten und die Burger schon zu stehen haben, dass er sie eigentlich wegnehmen kann, damit die nicht ewig in einer Schlange anstehen. Also wie gesagt, da ist es halt so einfach zu beantworten, ist diese Frage nicht. Das muss man dann halt in dem Fall rausfinden. Aber wichtig dabei ist, weg von dem Gedanken, entweder oder. Hm. Es gibt nie ein entweder oder, sondern es gibt immer ein Spektrum von Möglichkeiten, die man halt hat.
Und ihr bietet das jetzt auch mit an oder nicht mehr?
Wir?
Foodtrucks.
Doch, haben ja, also wir haben nicht selber Foodtrucks, aber wir kennen natürlich einige, Partner, die Foodtrucks haben.
Mit denen
haben,
ihr zusammenarbeitet.
Genau, ja, hatten, hatten jetzt auch einen, der letzte Foodtruck, den wir gemietet hatten, das war halt ein wunderschönes, ich weiß gar nicht, was für ein Jahrhundert das war, Fahrzeug war, so ein richtig Oldtimer. Sah halt wunderschön aus, hat in die Location reingepasst und das kommt ja auch noch dazu, wenn man halt irgendwie so eine Scheune hat und dort heiratet und dann kommt irgendwie so ein hochmoderner Foodtruck mit einem toten Kopf drauf und ein Typ, der, weiß ich nicht, dann irgendwie mit Flammen und das passt dann einfach nicht rein. Ja, das heißt, auch da muss man gucken, dass man sich genau Gedanken darüber macht,
wie
das passt. Genau.
Ja, absolut. Ja, hast du völlig recht. Ja, cool. Ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Perspektive, dieses, dass es kein Entweder-oder-oder oder sein muss, sondern
das verunsichert das mal auch. Also wir Menschen haben echt Schwierigkeiten mit zu vielen Möglichkeiten.
Zu viel Auswahl ist ein Problem. Siehst du ja im Supermarkt, wenn es irgendwie von einem Produkt so viele gibt, du weißt gar nicht, was machen jetzt.
Das aber für entscheidungsunfreudige Leute wie mich ist das super zu hören. Man kann alles haben.
Ja, wenn ich jetzt meine Frau zum Beispiel sehe, wenn wir in ein Restaurant reingehen und da sind zu viele Plätze frei, dann bleibe ich erstmal stehen und warte, bis meine Frau den optimalen Platz gefunden hat. Und das dauert.
Das ist gut, wenn man weiß, wie es ist, dann kann man sich darauf einstellen. Ne?
Genau. Das am liebsten würde ich da schon ein Glas Wein bestellen.
Ja, ist ja ganz.
Mit einem Glas Wein danach warten.
Genau.
Spricht da nichts dagegen, oder?
Ja, eigentlich nicht.
Nichts spricht gegen ein Glas Wein.
Die wissen nicht, auf welchen Tisch sie es buchen müssen. Die Kellner.
Musst du sofort bar bezahlen. Ja. Das ist die einzige Chance, die das ist. Das ist richtig, ja. Okay, nächste Frage.
Dann gibt es noch die Frage, wann sollte man ein gesetztes Dinner und wann Buffet und wann eine Zwischenlösung machen? Vielleicht gibt es da ja Erfahrungswerte von euch aus, bestimmte Personenanzahl oder was die Location zulässt.
Genau, die Location ist sehr, sehr entscheidend dabei. Also wenn du halt eine Räumlichkeit hast, die zum Beispiel suboptimal ist für eben einzelne Tische, man halt vielleicht nur eine Tafel reinstellen kann oder reinstellen will. So eine Tafel, ein gesetztes Essen ist eigentlich auch schön, aber dann kann man zum Beispiel eine Form des klassischen Services nicht mehr machen. Zum Beispiel das gleichzeitige Einsetzen. Das hatte ich einmal erlebt bei einer Veranstaltung. Da gab es für 50 Gäste 50 Kellner. Das war aber nicht unsere Veranstaltung, wo gleichzeitig der Teller eingesetzt wurde und gleichzeitig die Glosche abgenommen wurde. Aber man bucht natürlich das Personal nicht, um einen Teller einzusetzen. Und die haben sich die Beine in den Bauch umgestanden. Und dann entsteht halt so eine Negativdynamik. Also da dynamisiert sich eher das Rumstehen.
Mhm.
Weil
ich verstehe, was du meinst.
Und wenn der Mensch erstmal rastet, dann fängt er relativ schnell an zu rosten. Ja. Und das war bei dem Personal halt einfach zu sehen.
Ja. Jeder, der mal im Einzelhandel gearbeitet hat und an einem Dienstagvormittag im Laden stand, kennt das. Das ist irgendwann, man ist am Ende des Tages erschöpfter
richtig groggy
und müde, wenn man nur 3 Kunden bedient hat, als wenn man 300 bedient hat und mit denen gute Gespräche hatte und Austausch und so.
Ja. Und das strahlt ja so ein bisschen auch, strahlen die Menschen auch aus. Da wird das Lächeln vielleicht ein bisschen aufgesetzt, ne, weil man dann einfach total fertig ist vom Nichtstun. So richtig sagen kann man nicht, wann sollte man es machen, sondern es gibt halt so Abwägung. Und letztendlich, mein Vorschlag ist halt immer, eine Zwischenlösung zu finden. Ein reines Menü ist immer kostenaufwendig. Und desto komplizierter die Location ist, auf verschiedenen Ebenen von dem Raum, wo gekocht werden kann, halt ein zu langer Korridor ist, wo man praktisch mit den Tellern dann langlaufen müsste, das Essen auskühlt, man dann A, mehr Personal braucht, B, Gloschen, dann ist man wieder eingegrenzt in der Tellerwahl, Ja, also eine Glosche muss auf den Teller auch passen, darf nicht hin und her rutschen oder klappern. Das heißt, da geht nicht irgendwie so ein unförmiger Steinteller, sondern da muss man wieder auf klassisches Geschirr zurückgreifen. Und das wollen ja viele halt auch einfach nicht. Und bei dem Buffet ist es halt so, wenn man dann natürlich nicht zu viel Gewusel haben möchte und es ein bisschen ruhiger, gediegener haben möchte, dann ist natürlich ein Buffet Quatsch, weil dann rennen alle hin und rennen durch die Gegend. Da gibt es Sinn, halt entweder ein Menü zu machen oder es halt zu kombinieren, was immer meine Empfehlung ist, eine Kombination.
Wie könnte das dann aussehen?
Zum Beispiel, das einfachste Beispiel ist Brot. Bei einem Menü, dann wird ein Brotkorb eingesetzt, da ist Brot drin. Da ist das Menü aber draußen am See und da weht immer ein laues Lüftchen und das ist immer ein kleiner Föhn. Wenn ihr so einen Föhn mal auf Brot haltet, das dauert ein paar Minütchen, nicht mal, dann fängt schon an auszutrocknen. Das heißt, da eine Brotstation, die halt ausgesourced ist, wo man hingeht und sich jede Scheibe frisch abschneidet, ist halt ein absoluter Qualitätsanstieg, weil man immer frisches Brot hat, was nicht angetrocknet ist,
vor allem Weißbrot. Noch nie drüber nachgedacht.
Ja, gar nicht. Genau. Ich habe total viele neue Sachen hier. Super.
Nee, macht man auch gar nicht. Deswegen,
dafür gibt es ja die Experten.
Und genau das macht das ja auch so komplex, sich genau Gedanken darüber zu machen, wie ist die Location, wie scheint von wo die Sonne, scheint überhaupt die Sonne, weht da Wind, weht da nicht Wind, ist es drin, draußen, whatever. Da gibt es halt viele, viele Bedenken. Zum Beispiel bei einem Menü kann man auch sagen, okay, man macht das entweder im Family-Style, dass man sagt, wir kommen in den Kellner rum und setzen auf den Tisch Vorspeisen ein, die man dann sie halt teilt. Das heißt, man hat eine kommunikative Form des eingesetzten Essens und reicht sich das halt rüber, sagt, was ist das denn und hier und gib mir das nochmal rüber. Und dann hat das immer so ein bisschen diesen Sonntagabend-Schmaus so. Man sitzt mit der Familie zusammen und isst. Das ist schon mal wesentlich wärmer und gemütlicher. Und dann kann man halt sagen, okay, dann gibt es jetzt Barbecue dazu und dann kommen die Leute an den Grill. Ne, bei uns stehen wir da und hacken Holz und grillen richtig mit Holzscheiteln. Naja, das heißt, da hast du schon wieder einen Aha-Effekt. Ach Mensch, das geht ja nicht nur mit Gas und mit Holzkohle, sondern das geht auch mit Holz. Die Brautväter fangen wieder an zu fragen, oh, was für Holz und ach ja, und damals.
Man kann Dennis ein Lied von
damals, genau, damals, als wir noch mit Holz geheizt haben, war ich mal der Holz gehackt hat und ach, was habt ihr denn für eine Axt? Ach, zeig doch mal. Also, da, das ist halt eine Interaktion. Ne?
Ja. Ja, ist aber auch cool. Schön. Es gehört zum Erlebnis mit dazu, ne?
Absolut.
Na, also, total. Ja, spannend. Also, es eröffnet sich mir ein ganz neues Feld. Also die ganzen Kombinationsmöglichkeiten und alles, was es so gibt, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Ja, für dich als Fotograf ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ein Menü zu fotografieren, ein Essen weniger richtig spannend einzufangen, wieder spannend, ein Essen zu fotografieren, ist ja eh erstmal eine Meisterleistung für sich.
Absolut.
Ich kann mich erinnern, ich habe mit einer Freundin, die hat Fotografin zusammen Food-Fotografie gemacht. Mann, das hat ewig gedauert. Ich glaube, 3 Stunden oder 4 Stunden. Und dann haben wir festgestellt, okay, der Probeschuss, das war der Treffer.
Ja, manchmal ist es so.
Genau. Und wenn du dann halt jemanden hast, der halt irgendwie am Grill steht, Holz hackt, dann auf Feuerholz grillt und dann hast du halt eine ganz andere Kulisse zum Ablichten.
Ich meine, und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, und ich entschuldige mich auch schon dann dafür, aber ich meine, ich hätte mal auf einer Hochzeit gearbeitet, wo auch Sinnesrausch das Catering gemacht hat. Mhm. Habt ihr so Brotbacköfen, die ihr da auch teilweise hinstellt?
Wir haben in der Tat
ich meine, das war super
richtig
cool.
Brotbacköfen, nicht, haben wir auch die Möglichkeit, aber wir haben halt so Haushalts-Multidampfgarer in so Ofenmodulen.
Ah, dann war das vielleicht.
Die wir halt mitbringen zu den Hochzeiten. Und da haben wir jetzt auch schon eine Veranstaltung gehabt. Da haben wir Brötchen frisch gebacken, weil wir hatten so eine Tatarstation.
Ich glaube, da habe ich nämlich sogar mit deiner Frau
Haus am Bauernsee vielleicht? Haus am Bauernsee, kann das sein?
Ja.
Ja, genau. Ja. Und da haben wir im Prinzip zur Öfen zu stehen gehabt, haben das Brot, weil der Bräutigam halt unglaublich Brot liebte, haben wir halt ein Brot gebacken, Brötchen gebacken und das ist natürlich toll, weil die ganze Location duftet halt
genau
nach frischem Brot.
Ja. Genau,
die haben so goldfischer Kaffee. Das ist so, du denkst, oh, du fühlst dich gleich wohl. Das
toll.
Ist gleich was Schönes.
So, gleich so ein bisschen heimelig und warm.
Wie Zwiebeln anbraten. Das gleiche Gefühl, hier kocht jemand lecker. Oh, hier kocht jemand was lecker.
Ich hatte das Styling für die Braut, die haben so ein kleines Häuschen hinten im Garten. Dann hatte ich das Styling für die Braut fertig gemacht und sie war los zur Trauung und ich habe meine Sachen gepackt und bin dann zurück und muss man da so an diesem Saal vorbei, wo die meisten das Catering dann aufstellen. Und ich kam da rein in dieses Haus und war so, was ist das? Voll schön. Und ich hatte, das ist bei mir meistens so, dass ich morgens so früh losfahre, dass ich noch nichts essen kann. Hm. Und dann so gegen 12, 1 kriege ich Hunger, was auch meistens die Zeit ist, wenn ich dann mit dem Styling durch bin. Ja. Und dann mein nächster Gedanke ist dann so, okay, Braut ist fertig, ist losgeschickt, sieht super aus und jetzt essen. Ja. Und dann kam ich in das Haus rein und war so, oh mein Gott, was ist das? Frisches Brot und hab da so um die Ecke geguckt und hab diese Dampfgaröfen
oder genau, wie du das genannt hast. Genau, und da haben wir halt im Prinzip
gesehen und war so, wow, toll, ich will sowas auch.
Und da haben wir im Prinzip die ganze Hochzeit mit betreut. Von vorne bis hinten.
Cool, dann kann man sowas auch machen, ne? Auch so ein bisschen.
Ja, das kann man auch so machen. Also letztendlich ist es halt immer, man muss dazu sagen, die meisten Locations, die man jetzt so favorisiert, sind ja eher außerhalb. Diese Scheunen, die halt auch begrenzt Strom haben, da muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen.
Absolut, ja.
Es gibt halt, haben wir auch schon gehabt, Veranstaltungslocations, da gab es genau eine Phase Strom, 3600 Watt.
Ah, ja, ja, ja.
Mehr ging da nicht. Mhm. Und da kannst du natürlich nicht zwei Geräte anschließen, die beide 3600 Watt Leistung dürfen.
Also kannst du schon.
Aber
die Frage ist nur, wie lange.
Genau. Das kann ich genau sagen, wenn man beide gleich anschließt, ungefähr so 10 Sekunden. Nein, aber dann kommt es dazu, wie weit ist man draußen, wie ist der logistische Weg, also der Transportweg, das sind ja bei Scheunenhochzeiten ja auch unglaublich hohe Kostenstellen. Also manchmal ist man verwundert und sieht halt irgendwie 2000 Euro Equipment und 700 Euro Transportkosten und denkt sich, wie kann das sein? Aber natürlich, da sind ja auch Menschen, Fahrzeuge, Routen, die geplant werden müssen. Und da sind dann schon Kosten, die wir dann einfach nur durchreichen, weil das wäre jetzt noch nicht Quatsch, da noch irgendwas um drauf zu hauen. Hm. Aber die machen halt ein ganz ordentliches Stück vom Kuchen aus.
Absolut, muss man mitrechnen. Klar. Sag mal, wir wurden noch gefragt, ich finde es ganz spannend, also es geht zum Thema Hochzeitstorte. Hm. Wann deiner Meinung nach sollte man Hochzeitstorte reichen?
Ja, da fragst du den Falschen. Nein, es gibt da keinen. Es
so
gibt
früh
da keinen,
wie möglich.
Ich bin kein Süßesser. Wir hatten zu unserer Hochzeit meiner Freundin eine Hacktorte zu Mitternacht.
Eine Hacktorte
mit einem Käsekuchen oben drauf, aus Käse. Aber.
Ja, macht Sinn.
Ja, natürlich, weil den Zucker braucht um Mitternacht keiner, weil der war in den Cocktails drin. also worauf ich hinaus will, ist, jeder hat so seinen eigenen Spleen. Also es gibt, ich kann sagen, wann es unangebracht ist. Wenn man davon ausgeht, dass um 15 Uhr es Kaffee und Kuchen geben muss und alle erwarten eine Torte, die man anschneidet. Das sollte man auf jeden Fall sein lassen, sich nach den Vorstellungen anderer Menschen zu richten.
Sich von den Erwartungen frei machen. Das predigen wir ja in jeder einzelnen Folge.
Absolut. Genau. Das Brautpaar muss sich dessen bewusst sein, dass die schon im Vordergrund stehen. Wenn die jetzt sagen, wir mögen per se keine Süßigkeiten oder keinen Kuchen oder dann zu sagen, es gibt einfach keinen Kuchen, aber die Familie sind so alles Zuckerjunkies, dann klar bietet man natürlich eine Möglichkeit und sagt, es gibt halt, gut, aber dann braucht man nicht das Geld für eine Hochzeitstorte auszugeben, sondern gibt es für was anderes aus. Oder man sagt, ich will jetzt eine Hochzeitstorte, aber damit muss man ja nicht alle satt kriegen und gibt lieber ein bisschen mehr Geld verhältnismäßig für die Qualität der Torte aus. Mhm. Ja, sucht sich halt einen guten Konditor oder halt einen Bäcker, whatever. Und muss die dann nämlich so riesig machen, macht weniger Stücken, dafür aber eine hochwertigere Torte. Ne, sodass der Konditor natürlich halt auch sein Geld damit verdienen kann.
Ja.
Ne, dafür sind die halt, machen die auch dieses Business. Aber man halt auch die Qualität hat, aber nicht unnötig dann zum Schluss Torte übrig hat. Ne, also optimal ist aber nicht nach dem Essen. Also so eine Torte direkt nach dem Essen, die wird meistens verschmäht. Mhm. Um Mitternacht, kommt auf die Gesellschaft an. Manche sind dann wirklich so süchtig nach Zucker, dass sie es unbedingt brauchen. Dann passt es aber vorwiegend schon auf den Nachmittag.
Ja.
Also nach der Trauung zu starten, was zu starten mit Kaffee, Kuchen ist super. Da ist der Kaffee auch angebracht, wenn man dann ja natürlich, jeder freut sich über ein kleines Espressi oder
ein Cappuccino. Absolut. Wenn man, klar. Und zum Kaffee ist die perfekte also auch für mich, ja. Ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, aber zum Kaffee ist für mich die perfekte Möglichkeit, einfach noch der Sorte mit zu integrieren.
Genau. Ja.
Nachts ist meiner Erfahrung nach immer was Herzhaftes.
Also
im Zweifel eine Hacktorte, aber halt, weiß nicht, irgendwie nochmal ein paar kleine Snacks, irgendwas, was nochmal. Und müsst ihr überlegen, die meisten Leute haben dann schon Alkohol getrunken und so weiter und da ist viel Zucker drin. Also hat man in der Regel keinen Bock nochmal auf mehr Zucker. Ja. Kaffee kann man immer nochmal anbieten
oder so. Ich finde auch nachmittags, aber ich finde es auch immer super, wenn trotzdem noch so kleine Häppchen oder sowas gereicht werden, die herzhaft sind.
Absolut essentiell. Es gibt
ja gerade an heißen Sommertagen und man, also wenn das zeitlich häufig so, ne, dass dann viele Leute seit dem Frühstück nichts mehr gegessen haben, dann sind schon 6-7 Stunden ins Land gestrichen. Und wenn man dann nur so ein sahniges Stück Torte hat, dann kann das, also.
Und vor allem die Kombination ist dann zwischen.
Schöner, das nach etwas Herzhaften noch zu genießen.
Ja, vor allem die Kombination zwischen einem ersten Sekt und ein Stück Torte mit Zucker.
Ding,
ist eine ganz schön heftige Mischung.
Absolut.
Wenn es dann halt auch warm ist, da gibt das halt Sinn, immer was Herzhaftes dabei zu haben. Aber auch abgesehen von dem, sag ich mal, biochemischen Prozessen, die der Alkohol im Körper auslöst, gibt's ja noch einfach diese Menschen, Menschen wie mich und meine Frau, oder meine Frau und mich, Entschuldigung, die einfach was Herzhaftes brauchen. Wir sind nicht so die Süßesser und können zwar gut süß. Es ist auch phänomenal.
Sein.
Meine Frau macht meine Frau macht zum Beispiel unglaubliche Cupcakes. Die sind ein großes Problem für mich, weil mein Bauch dann auch immer wächst. Wächst potenziell mit den Cupcakes. Aber sie selber isst halt nicht so gerne süß, was echt witzig ist.
Kurios.
Und trotzdem werden die gut, ja? Die werden nicht gut, die werden großartig. Krass. Das kann ich auf jeden Fall.
Nicht schlecht.
Das kann mein Bauch bestätigen. wie gesagt, man muss in jedem Fall diejenigen mit Bedenken, die dann halt einfach nicht so gerne Süßes essen, was Herzhaftes brauchen.
Finde ich super.
Und wie ist dann deine Meinung zu einem herzhaften Mitternachtssnack? Muss das sein?
Na, das muss nicht per se
sein. Sollte das sein?
Es ist anzuraten, aber natürlich, wenn man nicht so lange feiert, irgendwie bis um 1 oder so und die meisten Gäste vielleicht eher gemütlich sind und dann halt schon irgendwie um 10 oder 23 Uhr im Bett sind oder weg. Gibt ja halt auch, also ist ja vollkommen legitim.
Wenn man halt früh klar, anfängt, je nachdem, wie man das halt plant. Ja, klar.
Genau, wenn man halt früh anfängt, schon irgendwie um 10 Uhr morgens das dann erste
nicht
Event.
Nicht alle übernachten.
Frühstück.
Ja.
Genau, dann ist es natürlich, dann geht es meistens noch nicht so lang. Dann ist es nicht ganz so nötig. Aber wenn man vorhat, länger zu feiern und dann noch ein bisschen was zu trinken, man möchte ja auch nächsten Tag beim Frühstück in einem eben nicht desolaten Zustand erscheinen.
Möchte man?
Weiß nicht.
Das ist krank. Ist alles egal.
Ich bin gewöhnlicher Russe, also da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner.
Also ich bin auch eigentlich der Gast, der dann nächsten Morgen völlig zerschossen kommt, aber der auch richtig Action gemacht hat. Dann auch.
Ja, genau. Das
sind eigentlich die liebsten Gäste, so die halt
genau.
Und die brauchen
ich bin auch
halt
die Letzte,
auch
die geht,
Snack.
Aber ich habe auch nie, ich habe nie einen Kater, von daher bin ich dann auch die Erste, die wieder steht, tatsächlich.
Ja, aber da gibt's halt, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt, wie gesagt, es gibt auch den Döner und die Hacktorte, ne? Natürlich.
Aber ich glaube, ich finde es schon gut, wenn es die Möglichkeit gibt, noch mal ein bisschen was zu snacken. Es muss jetzt keine ganze Mahlzeit sein, aber einfach ein bisschen, ne? Falls es noch mal ein bisschen grummelt im Magen.
Genau. Und da gibt es halt, wie gesagt, die Möglichkeit, etwas Aufwendiges zu machen. Ich meine, so ein Döner klingt erstmal ein bisschen witzig und fancy, aber er bringt natürlich auch Kosten mit sich für jemanden, der da steht, für einen Koch. Und Personal ist halt immer auch ein sehr, sehr hoher Kostenpunkt. Dann natürlich das Gerät. Dann werden wir ja jetzt nicht wie eine billige Dönerbude irgendwie so einen Hackbrei raufmachen, sondern wir machen es schon hochwertig. Das bedarf ja auch alles Aufwand, es kostet halt einfach.
Ja.
Wenn man jetzt sagt, okay, das reicht, was haben wir jetzt, wir hatten auch schon Piroggen oder Blinis bei russischen Hochzeiten oder Samosas, ne? Wenn es halt irgendwie bei den marokkanischen Hochzeiten ist. Aber man hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen lieber mehr Geld in das Dinner stecken. Da bleibt jetzt ein bisschen weniger Geld für einen Mitternachtssnack. Also macht man Folgendes, man macht ein ausgiebiges Essen und sagt, das, was übrig ist, und ich meine nicht das, was man von den Tellern runterkratzt, sondern das, was jetzt nicht an den Gast rausgegangen ist, beispielsweise bei einem Barbecue, habe ich jetzt noch Steaks übrig oder noch irgendwie ein bisschen Fisch, Flammlachs, whatever. Das wird dann abgegrillt und wird so drapiert, dass man praktisch zu Mitternacht nochmal die übrigen Bestandteile serviert. Dafür wollen wir kein Geld haben, sondern sagen, wir wollen für das Geschirr, was wir dann natürlich zusätzlich brauchen, Geld und geben die Empfehlung dazu halt noch Brot und Dips, weil man natürlich nicht weiß, wenn man halt viele Menschen wie mich dabei hat, die gefräßig sind, dann bleibt halt nicht so viel übrig. Aber dann hat man immer noch die Option, dass man halt Brot, Dips hat, ne, und dann ist das die kostengünstigste Variante und natürlich auch das Nachhaltigste, weil man natürlich wenig in die Tonne haut. Und das ist uns immer sehr, sehr lieb. Mhm. Weil ich bin halt ein Foodmessi. Ich nehme alles mit nach Hause und dann esse ich es selber.
Das ist in Ordnung. Also du opferst dich sozusagen.
Ja. Ich opfer mich. Genau.
Aber apropos, ich finde es so krass bei russischen Hochzeiten, immer wenn ich die begleite, es ist faszinierend, wie viel gegessen wird.
Ja, es ist krass. Man denkt immer, die sind halt alle, oder wir sind alle dekadent und wollen einen auf dicke Tasche machen. Das hat einen anderen Ursprung. Wenn man irgendwo in Russland unterwegs ist, in einem kleinen Dörfchen und kommt zu einer armen Familie, die werden alles, was sie im Kühlschrank haben,
bis zum geht nicht mehr, ne?
Alles rausholen und den Tisch voll machen. Das ist eine Form von Gastfreundlichkeit. Mhm. Es gibt halt so eine goldene Regel bei einem russischen gedeckten Tisch. Es darf nur eine kleine Fläche frei bleiben, wo man die Tischdecke sieht. Da kommt dann das Schnapsglas hin.
Hast du dir nicht ausgedacht, oder?
Doch. Aber grundsätzlich ist es, man sagt schon, dass man wenig von der Tischdecke sehen sollte. Es soll viel Essen dastehen, weil das dann das symbolisiert hat, so ein bisschen diese Gastfreundlichkeit, die Wertschätzung
dem Gast gegenüber. Tatsächlich war ich vor ein paar Monaten bei einem Geburtstag, wo auch eine russische Frau gekocht hat und ich habe noch nie so viel auf dem Tisch stehen sehen.
Ja.
Es war
Wahnsinn, oder?
Ich habe es wirklich noch nie gesehen.
Aber da gibt es ja aber auch nicht dieses, so man isst eine Vorspeise, dann wartet man, ist ein Hauptgang, da wird halt alles auf dem Tisch.
Alles.
Und dann wird halt aber auch lange gegessen. Alle denken, wir Russen, wir saufen nicht, wir haben eine Trinkkultur, wir essen, trinken und haben dann keinen Kater am nächsten Tag. Das
ist richtig. Ja. Es gibt auch so Tage, da kann man ja reinschaufeln bis zum geht nicht mehr und da merkst du auch den Alkohol gar nicht quasi.
Ja, genau.
Naja, irgendwann schon, aber viel später.
Ja.
Bei mir ist das seit ungefähr so 7-8 Wochen so, dass ich reinschaufeln kann, was ich will, ich werde nie satt, seit ich nur noch zu Hause bin durch Corona. Ach, und nicht arbeiten darf.
Ja, durch Corona haben viele zugenommen, mit denen ich so gesprochen habe in der letzten Zeit.
Das sind die Corona 15, nenne ich die.
Corona 15.
Kennt ihr das? So wie man in den USA sagt, beim ersten College-Jahr, Freshman 15, weil da alle nur am Feiern und am Saufen sind. Und das mache ich natürlich nicht, sondern ich esse einfach super viel. Deswegen habe ich das jetzt meine Corona 15 genannt.
Ja, viele lernen jetzt auch wieder zu kochen und kochen zu Hause.
Alles. Das ist krass. Die ersten zwei Wochen ist vorbei. Ist jetzt vorbei.
Ja, aber das Problem ist, wenn man halt lange nicht viel gekocht hat, hat man auch verlernt, für eine begrenzte Anzahl an Menschen zu kochen und kocht meistens zu viel.
Ja. Mhm.
Das ist ein Problem.
Und das Geschirr. Ich habe immer dann keine Lust. Ich koche nicht mehr, weil ich keine Lust habe, das Geschirr dreimal am Tag sauber zu machen.
Spülmaschine.
Zweimal. Habe ich nicht.
Kauft dir eine.
Hab keinen Platz.
Ich habe ein besseres, bestell bei uns einfach was zu essen.
Das kann
noch besser.
Ja, da freut sich mein Konto. Landesregierung.
Wir verdienen ja alle gerade nichts.
Dafür haben sie die Soforthilfe genutzt. Ah ja.
Notwendige Betriebsmittel.
Ja, Entschuldigung, ich muss ja was essen. Mein Gehirn muss ja funktionieren. Muss ja geölt sein. Also.
Genau.
Sag mal, uns haben ja verschiedene Fragen erreicht. Eine fanden wir sehr interessant, weil die tatsächlich auch so ein bisschen auf diese ganze Corona-Thematik eingeht. Mhm. Wird es durch Corona konzeptionelle Anpassungen geben müssen?
Das ist eine gute Frage. Da haben wir leider keine Entscheidungsgewalt. Also grundsätzlich sind wir in der Situation, dass wir jetzt eigentlich nur abwarten, was wir für Verbote und für Genehmigungen bekommen.
Mhm.
So. Anpassen muss man sich an jede Situation. Also letztendlich, ob das Corona ist, ob das Heuschnupfen ist oder weiß ich nicht, irgendeine andere Grippe. Es wird schon, denke ich mal, jetzt in den nächsten Monaten Einschränkungen geben, wie lange das andauern wird. Da bin ich nicht der Fachmann, der das zu beurteilen hat. Ja, letztendlich, diese Frage kriege ich ganz oft gestellt.
Mhm.
Wir müssen als Unternehmer lernen, damit umzugehen. Der Gast, dem bleibt nichts anderes übrig, als zu gucken, was ihm offeriert wird. Und mehr ist es leider noch nicht. Das ist eine ganz schwierige Frage. Und das Problem ist, dass die Antwort immer, sondern die Quintessenz eine Ungewissheit ist. Das sehen wir bei uns gerade halt auch bei den Paaren, dass sie halt eben in dieser Ungewissheit schweben. Eine Sache, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber eine Sache ist dabei ganz wichtig, Dienstleister an der Seite zu haben, die halt flexibel sind, die sich den Situationen eben anpassen können.
Mhm.
Und rein zufällig sind wir es.
Das ist völlig richtig, da hast du recht, aber das gehört dazu. Wenn man ein guter Dienstleister sein will, dann muss man halt auf alle Sachen oder fast alle Sachen reagieren können.
Absolut.
Und das gehört einfach dazu. Ne? Und dann merkt man wirklich, wen hat man gebucht.
Absolut. Es ist halt gerade auch, es kommen ja ganz neue Schwierigkeiten nicht auf uns zu, sondern die sind ja schon längst da. Lass es Stornobedingungen sein, ne? Also ich meine, die ganzen AGBs, die man so feinsäuberlich mit seinem Anwalt niedergeschrieben hat, die sind ja jetzt alle überhaupt gar nichts wert. Ich meine, klar kann man irgendwas in den AGBs zu stehen haben, aber es ist unempathisch zu sagen, auf diese AGBs zu verweisen, sondern man muss schon irgendwie mit den Brautpaaren reden, muss Lösungen finden, neue Wege, Optionen, und genauso muss man halt auch mit der Durchführung dieser Veranstaltung umgehen. Man muss gucken, was genau für Möglichkeiten hat man und wie kann man die so optimal wie möglich nutzen.
Hm. Und tatsächlich. Das ist auch ein krasses Thema
in der letzten
Zeit einfach.
Ja. Es wird auch noch sehr lange so sein, dass man sich jeden Fall einzeln anschauen muss und neu bewerten, und ja, das wird uns noch eine Weile begleiten.
Ja.
Auch mal Mensch sein, ne?
Ja.
Auch mal Mensch sein.
Richtig.
Ja, aber auch sein Business nicht pleite lassen, gehen lassen.
Absolut. Also uns muss es ja noch weitergeben, sonst können wir ja nicht mehr. Aber
ist ein Riesenthema. Ist ein Riesenthema, aber an der Stelle muss ich sagen, haben wir mit unseren Paaren, mit unseren Kunden halt unglaubliches Glück. Da gibt's kaum jemanden, der so querschießt. Also die sind alle halt auch dankbar dafür, dass wir, nicht optional, sondern maßgeschneiderte Lösungen finden, haben unglaublichen Support. Da muss ich an dieser Stelle halt einfach danken, weil wir natürlich, wenn wir unter einem Egoismus der Menschen leiden würden, würden wir längst schon pleite sein wahrscheinlich. Na, es geht einfach darum, dass es halt einfach unter Unterstützung in so vielen verschiedenen Varianten wir schon bekommen haben, dass ich das überhaupt gar nicht jetzt bündeln könnte. Na, und das andere ist natürlich das Verständnis. Na, wir haben Brautpaare, die dann halt sagen, naja, wir haben jetzt uns überlegt, das zu verschieben, weil wir haben jetzt aus zwei verschiedenen Ländern Gäste, die nicht einreisen dürfen, und unter diesen Gegebenheiten können wir es nicht machen. Wir können unsere älteren Familienmitgliedern halt auch nicht mit involvieren, das ist auch doof, und wir würden es gerne verschieben, aber wir wollen nächstes Jahr nicht am Wochenende arbeiten, sondern um euch entgegenzukommen, machen wir es unter der Woche. Ja, und krass. Alleine dieses Verständnis, okay, stimmt, die haben ja nicht nur uns, die haben ja die regulären Hochzeiten plus uns, und dann bieten wir denen an halt einfach unter der Woche, also dass man sich so sehr, sag ich mal, auf den Dienstleister einstellt, das ist halt einfach so herzlich, das berührt einen dann doch schon.
Absolut,
finde ich auch.
Voll.
Darf man doch mal positiv erwähnen.
Ja. In jedem Fall, ja.
Cool, sehr schön. Aber glaubst du, dass so ein klassisches Buffet weiterhin möglich sein wird? Mal gucken, was gesagt wird.
Ich hoffe, es ist schwierig zu sagen, wahrscheinlich. Nein.
Ich hoffe, es wird endlich verboten.
Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also letztendlich, natürlich, also wir leben ja schon lange mit Krankheiten, Viren, und es kommt nur darauf an, wie wir jetzt damit umgehen. Und da muss ich halt auch ein bisschen darauf appellieren, dass wir in einem Dienstleistungssegment sind, wo Hygiene ja an vorderster Stelle steht. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt an die Hygienemaßnahmen anpassen müssen. Jetzt passen sich die Hygienemaßnahmen langsam, außer jetzt Mundschutz, an uns an, weil wir arbeiten mit Handschuhen, wenn wir jetzt irgendwie mit sensiblen Eiweißen arbeiten, mit Fisch zum Beispiel. Wir gucken, dass alles sauber ist, desinfiziert ist, dass wir halt auf antiseptischen Flächen zubereiten, arbeiten.
Ja.
Ne? Und das ist, für uns ist es nichts Neues. Ne? Für dich ja wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
In deiner Branche halt sauber zu arbeiten, ist auch das A und O.
Ja, sollte.
Genau, ja. Das ist halt der springende Punkt. Also,
Also die es eigentlich schon immer so verfolgt haben, hygienisch einwandfrei zu arbeiten und die ganzen Regelungen einzuhalten und so, die es da gibt, auch aus einem Grund, die müssen sich nicht umstellen. Die machen weiter wie bisher.
Genau, und die HCTP-Vorschriften, die sind so gigantisch bei uns in Deutschland, dass wir keine andere Wahl haben, als richtig sauber zu arbeiten.
Bei euch ist das ja noch reguliert in irgendeiner Form, also gerade auch so Gastro und Restaurants und so.
Genau.
Bei uns nicht tatsächlich, erschreckenderweise. Wir sind so ein Nischenberuf. Make-up-Artist gibt es eigentlich nicht. Es gibt Kosmetiker, es gibt Maskenbildner, es gibt Friseure. Ja. Aber Make-up-Artist und vor allen Dingen Brautstylisten gibt es so nicht, ist nicht erwähnt. Und das ist auch kein Beruf, der irgendwie staatlich anerkannt werden muss durch irgendeine Prüfung oder was auch immer. Hm. Und das bringt natürlich auch das Problem mit sich, dass jeder sich das selber beibringen kann. Ja. Und das ist leider, habe ich schon einiges gesehen, was nicht so schön ist an dreckigen Pinseln. Und
gut, hat man in der Gastronomie natürlich auch, dass man halt ein paar Schmutzwinkel hat, aber ich glaube, man...
Aber da gibt es klarere Richtlinien, an die man sich halten sollte. Richtig, und das gibt es bei uns nicht. Und das, da wird so ein bisschen auf das eigene Gewissen vertraut.
Ja.
Leider manchmal ein bisschen fehl am Platz, das Vertrauen. Ja. Also, nee, es ist schwierig.
Okay, ich glaube, wir sind durch mit den Hörerfragen.
Jo.
Erstmal vielen Dank. Ich habe eine abschließende Frage an dich.
Super wichtig.
Es ist wirklich die essentiellste Frage der Folge.
Eigentlich hatten wir die gleiche.
Fast. Was ist dein Lieblingsessen?
Oh, danke. Boah, schwierig. Dafür ist mein Spektrum zu groß.
Nur eins. Was
mir in den Kopf schießt, ist das Schaschlik von meinem Papa, der zu Lebzeiten einfach das gigantischste Schaschlik gemacht hat, was man sich hier vorstellen kann. Das war wirklich unglaublich. Halt, der war sehr, sehr georgienaffin, so georgische, armenische Küche. Das war natürlich der Hammer. Aber ich bin so ein Situationsesser.
Okay.
Ja. In jeder Situation brauche ich meinen richtigen Drink und meine richtige Speise.
Ja, verstehe schon. Also das, was gerade so einfach perfekt zum Vibe passt.
Zum Wetter passt, zum Vibe passt, zu der Stimmung passt. Das Essen zum Getränk, das Getränk zum Essen. Mhm. Ich bin da auf jeden Fall ein Allesesser.
Cool. Ja, okay, das ist auch eine Antwort, ich lasse mal gelten.
Und deins?
Meins?
Ja.
Oh, schwierige Frage.
Ja, siehst du.
Also süß sind es Eierkuchen tatsächlich.
In der Tat.
Ja, also Pancakes. Mhm. Ja.
Also Pfannkuchen.
Ja, wie man es auch immer nennt. Ja, also dickere Krebs.
Also die flachen.
Die flachen. Also nicht die runden.
Aber nicht so flach wie Krebs.
Stella. Jetzt. Und ich glaube, so würzig.
Die runden.
Ja, das ist auch schwierig, ist schwierig. Also ich liebe Brot tatsächlich auch. Weil deswegen war ich vorhin direkt angefixt, so Brot und dann am besten mit Olivenöl und Balsamico.
Ja, genau.
Einfach so eine Scheibe so und dann mal so ein bisschen dippen nebenbei. Das könnte für mich die Hauptspeise sein. Das ist total krass. Und sonst muss nicht immer Fleisch sein. Ich stehe auch super auf so Ofengemüse und so ein Kram. Mhm. Finde ich total cool. Sonst esse ich auch ganz gerne mal ein richtig gutes Steak.
Ja.
So, das mag ich selten. Aber wenn dann ein richtiges, schönes, mit Fleischberatung beim Fleischer oder Metzger meines Vertrauens. Ja, sowas. Da bin ich für zu haben. Und du? Jetzt darfst du auch nochmal, Stella.
Ja, ich gehe mit bei Brot. Und dann eins mit so einer richtig geilen, dicken Kruste. So ein richtig schön dunkles.
Und eine schöne Bocki mit Senf dazu.
Nee,
Senf, kann aber
Senf
auch,
ist tatsächlich nicht so. Ist, nicht so meins. Nee, Frischkäse. Ich bin ein absoluter Frischkäse-Snob und esse nur Philadelphia.
Stella hat immer 5 Packungen Philadelphia im Kühlschrank.
Das ist ein Running Gag bei allen Leuten, die mich kennen. Ich habe permanent mindestens 3 Packungen Philadelphia im Kühlschrank. Und ich weigere mich auch, was anderes zu essen. Und damit bin ich eigentlich super. Also viel mehr brauche ich nicht.
Ja.
Bisschen Brot.
Brot und Philadelphia. Studenten-Lifestyle, ja.
Ja, Philadelphia ist ganz schön teuer auf Dauer, kann ich dir sagen. Das ist ein großer Teil von meinem Lebensmittelbudget jeden Monat.
Aber Brot ist ja auch, ich muss ja sagen, Brot ist ja ein sehr gemütliches, eine sehr gemütliche Speise und es ist halt, es ist immer irgendwie immer dabei.
Ja.
Es ist halt so ein der größte, kleinste gemeinsame Nenner.
Absolut. Und Brot ist Kunst, finde ich.
Ja.
Absolut. Also es gibt so viele verschiedene Brote, Brotsorten, dann. Ach, keine Ahnung, ich kenne mich wahrscheinlich gar nicht so aus. Ich kann immer nur sagen, was mir schmeckt und was nicht. Aber ich habe schon so viel verschiedene Brotformen, Arten gegessen. Man kann sich eigentlich gar nicht eingrenzen. Es gibt so viele verschiedene
Gute. Absolut. Also wenn man anfängt zu backen, Brot zu backen, dann wird es erst richtig
tricky. So wie jetzt alle.
So wie jetzt alle, genau. Aber das dauert. Also bei mir hat es auch richtig lange gedauert. Ich habe auch einen befreundeten Koch, der halt auch gelernter Bäcker ist. Zur Seite gestanden hat, natürlich viel recherchieren, was für Bakterien, außer der Hefe natürlich, den Hefekulturen, eine Fermentation, Sauerteig, Teigführung, wie lange, 10 Stunden, 12 Stunden, 48 Stunden.
Oh, richtig krass, ne?
Ja, das, was für Teige, wie viel Wasser, wie verhalten die sich, wie lange kneten, wie doll kneten, was für ein Mehl, oh Gott, das ist echt komplex. Das ist nochmal eine Wissenschaft für sich.
Ja, deswegen ist ja Bäcker auch ein eigener Beruf.
Ja,
und das deutsche Brot ist so hoch angesehen, ne?
Ja.
Bei den Deutschen zumindest.
Ja, nee, weltweit.
Ich glaube auch international. Weltweit. Ja, also wir haben schon
das ganze Brot.
Deutsche, österreichische,
Schweizer. Deutsche Bäckereien in den USA und so.
Ja. Also nur Weißbrot für immer, das wäre echt hart.
Funktioniert.
Also ich liebe auch Weißbrot, ist auch geil, ja? Aber nicht immer.
Das macht der Verdauungstrakt doch nicht so lange mit, nur Weißbrot. Nee, das Ding ist, beim Sauerteigbrot ist das Brot ja schon genau genommen teilweise verdaut. Also die Bakterien, na, mit denen man das einsäuert, diesen Teig, die zersetzen ja halt schon, die bauen Gluten ab. Spalten Gluten, die bauen sie nicht ab, sondern spalten die. Und da, das muss dann unser Körper nicht mehr machen.
Okay.
Da muss man nicht mehr so viel.
Ah, guck an nur.
Krass. Ja, ja. Nicht. Also ich war mal 3 Wochen in England. Und was mir da, ich wusste gar nicht, dass ich so gerne Brot mag, also unser Brot oder Schwarzbrot sogar auch, war mir gar nicht klar, bis ich 3 Wochen lang in England verbracht habe und es nur diesen weißen, weichen Toast gab.
Ja, die haben auch nur so ein, die haben auch so ein Roggenbrot, das nennt sich Soda Bread.
Und das ist so süß, aber es ist häufig so auch bei denen. Schottisch,
glaube ich.
Ja.
Naja, das ist, nee, das ist schon.
In den USA ist Brot immer süß.
Mit Natron. Nee, das ist schon richtig, das ist schon herzhaft und so mit ganz viel Natron irgendwie gebacken. Das ist ein ganz. Also soll wohl richtig toll sein. Ich habe es auch einmal gebacken und ein Freund von mir, der halt lange in England gelebt hat. Und dort halt auch das Kochen gelernt hat, der meinte, ja, das ist genauso, wie es sein soll. Und ich, mit einer Aussage war, ach, echt?
Das ist überraschend.
Oh. Ja. Enttäuschend.
Okay, also dann nochmal nachträglich herzlich willkommen zu Best Bread Ever, der Brot-Podcast.
Für alle Brotliebhaber und die es noch werden wollen.
War ein cooler Exkurs, also Brot. Okay, da können wir uns auf jeden Fall, wir drei, uns
können
auch noch einigen.
Können wir eine kleine Extra-Folge rausschneiden.
Ja. Okay, ich glaube, wir haben es beisammen. Lieben Dank erstmal für eure Fragen und Georg, dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns so toll Rede und Antwort gestanden hast. Ich glaube, wir haben alle ziemlich viel mitgenommen. So.
Ja.
Jetzt bitte sag nochmal genau, wie dein Unternehmen heißt und wie man euch finden kann und wo.
Genau, das Unternehmen heißt Sinnesrausch, wie eben die ganze Philosophie dahinter. Und die findet uns natürlich im Internet unter www.sinnes-rausch.com. Ihr findet uns natürlich in der Schmiedegasse 16, in der wir auch unsere Kochschule haben. Und
in Potsdam.
In Potsdam, genau.
Wollen wir nochmal dazu
sagen. Ja, das ist wichtig, Potsdam, stimmt. Ach, wir Potsdamer, wir leben so
Nabel
in unserem
Nabel der Welt.
Ja. Nabel der Welt.
Natürlich in Potsdam.
Diese Millionenmetropole.
Nein, gibt's genau. Noch und sonst?
Also ich glaube, meine Frau ist sehr, sehr tüchtig im Social-Media-Bereich und wo ich überhaupt null durchblicke. Und ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram, was ihr da eingeben müsst. Weiß ich ja noch nicht mal so richtig.
Warte, ich guck schnell.
Nein, auf jeden Fall verlinken
ich
wir euch.
Mit, genau, und ich glaube, mit Sinnesrausch werdet ihr auf jeden Fall auf uns stoßen. Mit diesem rein. Begriff seid ihr relativ.
Auf Instagram ist es Sinnesrausch, Event und Catering, alles in einem Wort. Da habt ihr es.
Mit Hashtag bestimmt, oder?
Nee, nicht bei den Namen. Da ist dann immer ein App davor.
Also man
womit dann nochmal unter Beweis
gestellt. Hashtags gibt's bestimmt auch.
Ja.
Immer
das. Okay, super.
Gut, also.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja. Genau. Wir verabschieden uns. Ihr findet uns wie immer unter bestdayever_hochzeitspodcast auf Instagram. Wir freuen uns immer über Kommentare zur aktuellen Folge, über Nachfragen tatsächlich. Und sonst schaut mal bei Sinnesrausch rein. Die sind super. Erstens super sympathisch. Zweitens liefern sie Qualität. Das brauchen wir in der heutigen Zeit. Und mit einem tollen Essen kann man natürlich seine Feierlichkeit etwaiger Art immer aufwerten. Ja, und bleibt natürlich dann eine gute Erinnerung. Ja, das habe ich alles in einem Atemzug geschafft, Stella. Ich habe mich die ganze Zeit angeguckt, wann ich hier ersticke.
Man
Gut, dann bis in 2 Wochen.
Jo.
Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.